Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 105. Fil.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alam tara kayfa فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ وَأَرْسَلَ ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم.
Diese Sure weist auf das hin, was Abrahe, einem abessinischen Heerführer, der mit seinen Kriegern und Kriegselefanten die Kaaba zerstören wollte, geschah. Hören Sie? Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Hast du nicht gesehen, wie Gott, dein Herr, mit dem Elefantenheer verfuhr? Machte er ihren Plan nicht zunichte? Er sandte Schwärme von Vögeln wider sie, die sie mit kleinen, spitzen Steinen bewarfen. Dann ließ er sie werden wie niedergemähtes Stroh.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 5940 kHz im 49-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Website pastoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Mittwoch, dem 18. November 2020, gleich dem 28. Orban, 1399 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten, anschließend geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie eine weitere Folge aus unserer Sendereihe »Sinnvolle Wegzeichen besonnen gelegt«. Dann geht es weiter mit unserem Sonderbeitrag »Westen setzt unversöhnliches Vorgehen gegen den Propheten der Barmherzigkeit fort«. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Zarif, die USA können nicht mehr Hegemon der Welt sein. Vertreter Kanadas ins iranische Außenministerium einbestellt. Iran stellt Covid-19-Schnelltestkit vor. Moskau lehnt Überprüfung von Friedensabkommen für Bergkarabach ab. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Zarif, die USA können nicht mehr Hegemon der Welt sein. Der iranische Außenminister sagte, wenn der gewählte US-Präsident Joe Biden in den USA und der Welt erfolgreich sein wolle, müsse er die Wahrheit akzeptieren, dass die USA nicht mehr der Hegemon der Welt sein können. Mohammad Javad Zarif sagte im Interview mit der Zeitung Iran, das am heutigen Mittwoch veröffentlicht wurde, bezüglich der US-Präsidentschaftswahlen: Die Außenpolitik von Donald Trump war eine der erfolglosesten Außenpolitiken in der Geschichte der USA und hat dieses Land in einen Rebellen verwandelt. Die Niederlage Trumps im Inland sei jedoch nicht durch seine Außenpolitik begründet, sagte Zarif und fügte hinzu: Leider hat Trumps sehr gefährliche Außenpolitik in der Welt bei seiner Niederlage im Inland keine große Rolle gespielt und dies ist ein bemerkenswerter Punkt in Bezug auf die Ausrichtung der amerikanischen Gesellschaft und es sollte ein Weckruf für die ganze Welt sein und erkennen lassen, dass sich die amerikanische Gesellschaft in Richtung Extremismus bewegt. Er hob hervor, dass die Politik Trumps mit dem Ausstieg aus dem Atomabkommen und dem Maximaldruck auf Teheran eine Niederlage erlitten habe und ergänzte: Joe Bidens Erfolg auf internationaler Ebene wird davon abhängen, wie sehr er versucht, sich und die USA an die Verlagerung der globalen Macht vom Westen in den Osten anzupassen. Amerika sei nicht in der Position, für seine Rückkehr in das Atomabkommen Bedingungen zu stellen, sagte der iranische Außenminister und fügte hinzu: Die USA sind als Mitglied der UNO und als ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates verpflichtet, die UN-Resolution 2231 umzusetzen. Wenn Washington diese Resolution umsetzt, die Sanktionen aufgehoben werden und die iranischen Wirtschaftsaktivitäten nicht mehr behindern, wird auch Teheran seine Verpflichtungen aus dem JCPOA umsetzen. Vertreter Kanadas ins iranische Außenministerium einbestellt. Der italienische Botschafter Giuseppe Perrone, der die kanadischen Interessen in Iran vertritt, wurde am Dienstag ins iranische Außenministerium einbestellt. Im iranischen Außenministerium wurde dem italienischen Botschafter in Teheran, der auch die Interessen Kanadas vertritt, von Reza Nazar-Ohari, dem Generaldirektor der Amerika-Abteilung des iranischen Außenministeriums, der Protest Teherans bezüglich des Verhaltens der kanadischen Regierung gegen die Menschenrechte und deren Heuchelei hinsichtlich der Einhaltung der Staatsbürgerschaftsrechte und der konsularischen Rechte der in Kanada lebenden iranischen Bürger, mitgeteilt. Nazar-Ohari stellte fest, dass mehr als 400.000 in Kanada lebende Iraner in den letzten Jahren keine konsularischen Dienste erhalten konnten und sagte, es sei unmöglich für die kanadische Regierung, die Anträge auf Einrichtung eines Konsular- oder Anwaltsbüros weiterhin zu ignorieren und sich weiterhin dieser humanitären Verantwortung zu entziehen. Dies widerstrebe den Behauptungen über die Wahrung und Verteidigung der Menschenrechte dieses Landes. Der Generaldirektor der Amerika-Abteilung im iranischen Außenministerium fügte hinzu, dass sich die kanadische Regierung mit der Umwandlung ihres Landes in ein Paradies für Wirtschafts- und Finanzverbrecher auch weiterhin der Verantwortung entziehe, diese Verbrecher zu verfolgen, zu verhaften und auszuliefern. Die Fortsetzung dieser politischen und instrumentellen Vorgehensweise durch die kanadischen Verantwortungsträger stelle die Kompetenz Kanadas als sogenannter Verteidiger der Menschenrechte in Frage, die Menschenrechtssituation in anderen Ländern zu kritisieren, so Nazar-Ohari weiter. Iran stellt Covid-19-Schnelltestkit vor. Iran hat eine neue Generation von im Inland entwickelten Testkits vorgestellt, mit denen das neue Coronavirus in weniger als einer halben Stunde mit hoher Genauigkeit erkannt werden kann. Das iranische Covid-19-Schnelltestkit wurde während einer Veranstaltung vorgestellt, an der iranische Vizepräsident Eshaq Jahangiri und der Leiter des Teheraner Hauptquartiers zur Bekämpfung des Coronavirus, Dr. Alireza Zolli, am Dienstag teilnahmen. Das Kit wird von der wissensbasierten Barakat eHealth Company hergestellt und kann das Virus innerhalb 15 bis 20 Minuten erkennen. Es soll in naher Zukunft auf den Markt kommen. Dr. Zolli lobte die neueste iranische Errungenschaft und sagte, dass Iran damit das Know-how zur Herstellung hochentwickelter Testkits erlangt habe und nun einer der 5 Hersteller solcher Kits weltweit sei, nach den USA, China, Südkorea und Großbritannien. Er erklärte, dass das einheimisch entwickelte Covid-19-Schnelltestkit bei 500 Patienten unter Aufsicht des iranischen Pasteur-Instituts getestet wurde und die klinische Zulassung erhalten habe. Das neue Testkit habe alle Forschungs- und relevanten Standardverfahren erfolgreich durchlaufen und sei nun in der Lage, die tägliche Anzahl von Covid-19-Diagnosetests zu erhöhen. Die Genauigkeit der Testkits beträgt laut dem Leiter des Teheraner Hauptquartiers zur Bekämpfung des Coronavirus bis zu 58% und die Kits beschleunigen den Diagnoseprozess für symptomatische Patienten im Vergleich zu den derzeit verwendeten PT-PCR-Tests. Moskau lehnt Überprüfung von Friedensabkommen für Bergkarabach ab. Der russische Außenminister erklärte, sein Land werde eine Überprüfung des Bergkarabach-Friedensabkommens durch die USA und Frankreich verhindern. Einem Bericht des Senders Al Jazeera zufolge hat Sergei Lavrov am Dienstag bezüglich dem Vorgehen Frankreichs und der USA für Änderungen des Bergkarabach-Friedensabkommens zwischen Baku und Erevan zum Vorteil Armeniens gewarnt. Der russische Außenminister erklärte, das Abkommen zwischen der Republik Aserbaidschan und Armenien über Frieden in der Region Bergkarabach biete dem Internationalen Komitee des Roten Kreuzes die Möglichkeit, in der Region zu arbeiten. Er forderte auch andere UN-Organisationen auf, sich an den humanitären Angelegenheiten der Region zu beteiligen. Dass dieses dem Internationalen Komitee des Roten Kreuzes mehr Möglichkeiten für Aktivitäten in der Region gebe. Das Friedensabkommen für Bergkarabach wurde am 10. November 2020 vom Präsidenten Aserbaidschans, dem armenischen Premierminister und dem Präsidenten der Russischen Föderation unterzeichnet, um einen vollständigen Waffenstillstand zu erreichen und alle Feindseligkeiten zu beenden. Anderen Nachrichten zufolge stimmte das türkische Parlament dem Vorschlag der Regierung zu, ein Jahr lang Truppen in Aserbaidschan einzusetzen. Laut der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu genehmigte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Montag einen Plan zur Sicherstellung des Waffenstillstands zwischen Aserbaidschan und Armenien. Die Republik Aserbaidschan und Armenien haben seit mehr als einem Monat erneut um die Region Bergkarabach gekämpft. Ansarullah dementieren Nachricht über Vorschlag Saudi-Arabiens für Waffenstillstand. Der oberste politische Rat der jemenitischen Ansarullah hat Nachrichten über Verhandlungen Saudi-Arabiens mit dieser Bewegung und Bedingungen von Riad für einen Waffenstillstand dementiert. Muhammad Ali al-Husi, Mitglied des obersten politischen Rates der Ansarullah und Vorsitzender des obersten Revolutionskomitees, hat am frühen Mittwochmorgen auf seiner Twitter-Seite die Reuters-Nachricht über die Schaffung einer Pufferzone zwischen dem Jemen und Saudi-Arabien, die vom Büro der Agentur in den Vereinigten Arabischen Emiraten gemeldet wurde, als falsch bezeichnet. Er betonte, dass derartige Berichte möglicherweise der emiratischen Seite dienten, um psychischen Druck auf die anderen Seiten der Angreiferkoalition auszuüben, die Angriffe zu intensivieren. Abschließend schrieb al-Husi, Reuters muss seine Glaubwürdigkeit schützen, denn die Verbreitung solcher Nachrichten ist unprofessionell. Reuters hatte unter Berufung auf eine Quelle geschrieben, Saudi-Arabien habe den Ansarullah mitgeteilt, als Gegenleistung für die Erklärung eines Waffenstillstands im Jemen werde eine neutrale Pufferzone mit dem Land eingerichtet. Wenn die Ansarullah der Einrichtung einer Pufferzone entlang der saudischen Grenze zustimmten, werde Saudi-Arabien auch den UN-Vorschlag für einen Waffenstillstand im Jemen unterzeichnen. Diese Nachricht wird verbreitet, während die saudisch geführte Angreiferkoalition jeden Tag gegen das in Schweden vereinbarte Waffenstillstandsabkommen zwischen den Delegationen aus Sanaa und Riad, das am 18. Dezember 2018 in der westjemenitischen Provinz Al-Hudaida begann, verstößt. Oxfam, Rüstungsverkauf an Saudi-Arabien ist dreimal höher als humanitäre Hilfen an Jemen. Die internationale Hilfsorganisation Oxfam hat am Dienstag in einem Bericht veröffentlicht, dass die Rüstungsverkäufe der G20 an Saudi-Arabien den Wert ihrer humanitären Hilfe an den Jemen um das Dreifache übersteigen. In dem Oxfam-Bericht hieß es, dass die Mitglieder der G20 seit dem Beginn der saudi-arabischen Angriffe auf den Jemen Waffen im Wert von mehr als 17 Milliarden US-Dollar nach Saudi-Arabien exportiert haben. Dies sei das Dreifache dessen, was die G20 aufbrächten, um dort humanitäre Hilfe zu leisten. Weiter hieß es in dem Bericht, bezieht man die anderen Mitglieder der Militärkoalition ein, steigt der Wert der Waffen, die die G20 zwischen 2015 und 2019, dem letzten Jahr, für das entsprechende Daten vorliegen, exportierten, von 17 Milliarden US-Dollar auf mindestens 31,4 Milliarden an. Das ist mehr als das Fünffache des Betrags, den die Mitgliedstaaten der G20 zwischen 2015 und 2020 an humanitärer Hilfe für den Jemen geleistet haben. Dem Bericht zufolge haben sich jedoch einige europäische Länder von den Waffengeschäften mit der Angreiferkoalition im Jemenkrieg zurückgezogen, nachdem die Öffentlichkeit und einige internationale Organisationen Druck ausgeübt hatten und sie der Beteiligung an der Ermordung jemenitischer Zivilisten beschuldigten. Die Weltgesundheitsorganisation forderte am Dienstag eine weltweite Unterstützung für die Jemeniten und betonte, dass die Jemenkrise die schlimmste humanitäre Krise der Welt sei. Die Organisation warnte ferner, dass der Mangel an Finanzmitteln und finanzieller Unterstützung zur Einstellung der humanitären Programme im Jemen führen könnte, einschließlich der Behandlung von mehr als 1 Million jemenitischer Kinder, die an Unterernährung leiden. Die Wohltätigkeitsorganisation Save the Children warnte gestern in einem Bericht vor der Zerstörung einer ganzen Generation von Kindern im Jemen und verwies auf die wachsende Zahl jemenitischer Kinder, die infolge des Krieges der saudisch geführten Angreiferkoalition getötet und verletzt werden. Save the Children fügte hinzu, dass es in den letzten Tagen in der Provinz Al-Hudaida heftige Auseinandersetzungen gegeben habe und die saudisch geführte Koalition bei Angriffen auf Zivilisten zahlreiche Menschen getötet und mehr als 27 Kinder verletzt habe. USA reduzieren Soldaten in Afghanistan und im Irak. Die USA werden bis zum 15. Januar 2020 ihre Truppen in Afghanistan und ebenfalls im Irak um 2500 Soldaten reduzieren. Dies kündigte der geschäftsführende US-Verteidigungsminister Christopher Miller am Dienstag an. Rund 2000 der 4500 in Afghanistan stationierten US-Soldaten sollen abgezogen werden. Die Zahl der Soldaten im Irak solle um rund 500 auf 2500 gesenkt werden. Ein hochrangiger US-Militärverantwortlicher, der nicht genannt wurde, sagte vor Reportern, dass diese Entscheidung auf Vorschlag hochrangiger Militärs der US-Regierung unter Trump getroffen wurde, es sei eine kollektive Entscheidung. Trump, dessen Amtszeit am 20. Januar endet, wolle die Kriege in Afghanistan und im Irak zu einem erfolgreichen und verantwortungsvollen Abschluss bringen und unsere mutigen Soldaten zurück nach Hause holen, sagte Miller. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg reagierte am Dienstag auf die Ankündigung Millers und warnte, der Preis eines zu frühen oder unkoordinierten Abzugs könnte sehr hoch sein. Auch der republikanische Mehrheitsführer im US-Senat kritisierte diese Entscheidung. Laut einem CNN-Bericht warnte Mitch McConnell am Montagabend vor Reportern im Senat, dass ein Truppenabzug die USA schwächen und die Feinde stärken werde. Der bisherige US-Verteidigungsminister Mark Esper wurde vergangene Woche von Trump entlassen und durch Miller ersetzt. Esper hatte darauf gepocht, an einer Truppenstärke von 4.500 Soldaten in Afghanistan festzuhalten. Die USA hatten am 29. Februar 2020 in der katarischen Hauptstadt Doha ein Abkommen mit den Taliban unterzeichnet, das einen Abzug der internationalen Truppen vorsieht. Im Gegenzug versicherten die Taliban, dass von Afghanistan keine Terrorgefahr mehr ausgehe. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete gestern, die USA wollten außerdem fast alle der mehr als 700 in Somalia stationierten US-Soldaten aus diesem Land abziehen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit bewölkt bei Temperaturen um 8 Grad Celsius. In einigen weiteren Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 5 Grad, Mashhad minus 1 Grad, Esfahan 7 Grad, Shiraz 11 Grad und Bandar Abbas 24 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Zuhörer, nun hören Sie eine weitere Folge aus unserer Sendereihe Sinnvolle Wegzeichen besonnen gelegt. Gute Unterhaltung.
Sinnvolle Wegzeichen besonnen gelegt. Die edlen Nachkommen des Propheten, seine Ahlul Bayt, waren ihren Leben lang darum bemüht, den Glauben an die Einheit Gottes, Tauhid, zu untermauern. Natürlich reicht die geistige Kapazität des Menschen unmöglich aus, um das Wesen Gottes ganz zu erkennen. Die Ahlul Bayt haben aber zum Beispiel auf die Wunder in der Schöpfung hingewiesen, um die Menschen mit Gott vertraut zu machen. Imam Jafar Sadiq, Friede sei mit ihm, hat mit einem seiner besonders begabten Schüler namens Mufazal ausführlich über die Einheit Gottes gesprochen, und zwar nach folgendem Ereignis. Mufazal saß in der Moschee des Propheten und hörte einen Ungläubigen namens Ibn Abi al-Auja Gott und die Sendung des Propheten leugnen. Er widersprach ihm heftig. Aber Ibn Abi al-Auja sagte zu Mufazal: Bevor du das gehört hast, was ich sagte, hat Jafar ibn Muhammad al-Sadiq dasselbe schon mehrmals aus meinem Munde gehört und mich deswegen niemals beschimpft und niemals das Maß überschritten, wenn er mir geantwortet hat. Er ist sehr ruhig und langmütig, klug und würdevoll und wird niemals zornig. Er hört uns geduldig und mit Ausdauer zu, so dass wir den Eindruck haben, ihn besiegt zu haben. Aber dann macht er mit wenigen Worten unsere Beweise zunichte. Mufazal ging aufgeregt zu Imam Sadiq und erzählte ihm von der Geschichte. Da sagte der Imam: »Ich werde mit dir über all die Weisheit des Herrn sprechen, die in der Schöpfung der Welt und der Tiere, der Raubtiere, Insekten und Vögel und aller Lebewesen, vom Menschen bis zum Vieh und den Pflanzen, den Obstbäumen und den anderen Bäumen enthalten ist. So kam es, dass Mufassal 4 Tage lang alles, was der Imam ihm über die Wunder der Erschaffung von Mensch und Tieren und Natur mitteilte, niederschrieb. Auf diese Weise entstand die berühmte Abhandlung Tawhid der Mufassal. Sie enthält wertvolle Erklärungen zur Gotterkenntnis und Weisheit Gottes. Es ist erstaunlich, dass Imam Sadiq, Friede sei mit ihm, in der Abhandlung Tawhid Mufassal vor bereits ca. 12 Jahrhunderten Aussagen gemacht hat, die von der heutigen modernen Wissenschaft bestätigt werden. Imam Sadiq, Friede sei mit ihm, hat zu seinem Schüler Mufassal über die Leugner Gottes gesagt: O Mufassal, am Anfang war Gott und es gab nichts vor ihm. Er ist beständig, sein Wesen kennt keine Grenzen und ihm gebührt Dankespreis und Lob. Diejenigen, die an einem Erbauer der Welten zweifeln, kennen nicht die Ursachen und Zwecke der Schöpfung, und ihr Erfassungsvermögen reicht nicht aus, um die weisen Absichten Gottes bei der Erschaffung der Geschöpfe des Meeres, der Wüste und der Berge und Täler zu begreifen. Weil ihr Wissen nicht ausreicht, sind sie den Weg der Leugnung gegangen. Mit diesen Worten betont Imam Sadiq, Friede sei mit ihm, wie wichtig es ist, tief über die Daseinsschöpfung nachzudenken, und außerdem erinnert er daran, dass der Mensch den Schöpfer der Welt nicht leugnen darf, nur weil er selber nur annähernd bzw. gar nicht in der Lage ist, die Wahrheit des Daseins zu erfassen. In seinen Ausführungen macht Imam Sadiq, Friede sei mit ihm, auf die Geschöpfe Gottes im Meer und auf dem Festland und in den Himmeln aufmerksam, damit die Menschen die Unvollständigkeit ihres Wissens begreifen und einsehen, dass sie noch nicht einmal eine Vorstellung von den Kreaturen in der Tiefe der Meere und im All haben. An einer weiteren Stelle sagt er: O Mufassal, die erste Lehre und der erste Beweis für den Schöpfer bestehen in der Zusammenfügung der Bestandteile und der Ordnung in dieser Welt. Daher wirst du, wenn du gut über das Werk dieser Welt nachdenkst und dich darin vertiefst, in ihr ein Haus und eine Bleibe bereitstehen sehen, die mit allem, was die Diener Gottes brauchen, ausgerüstet wurde. Der Himmel ist wie eine Decke hoch aufgerichtet und die Erde wie ein Teppich ausgebreitet worden, und kostbare Kleinode liegen in ihr wie Vorratskammern. Die Sterne sind wie Lichter angeordnet und alles befindet sich an dem ihm gebührenden Platz. Dies ist alles ein Beweis dafür, dass die Daseinswelt aufgrund genauer und weiser Messung und einer Ordnung proportional und harmonisch erschaffen wurde und nur einen Erschaffer hat. Denke nach über die Farbe des Himmels und ihren Zweck und ihre Richtigkeit. Diese Farbe ist die beste Farbe zur Stärkung des Augenlichtes. Sieh, wie Gott den Himmel mit dieser Farbe erschaffen hat, damit er die Blicke auf sich zieht und sein Auge nicht von seinem Anblick ermüdet. Was die Weisen und Wissenden durch viel Erproben und Erfahrung erkannt haben, ist im Schöpfungswerk vorhanden, damit diejenigen, die Lehren ziehen, sich belehren lassen und die Leugner Gottes tiefer nachdenken. In welche Richtung fliehen sie vor der Wahrheit? Imam Sadiq, Friede sei mit ihm, hat auf eine schöne Weise, wie wir sie auch im Koran vorfinden, im Rahmen von Fragen, die er Mufassal stellte, auf die Wunder der Schöpfung aufmerksam gemacht. An einer Stelle seiner Ausführungen heißt es: O Mufassal, wer hat das Herz in die Brust gelegt und es mit einem festen Schleier bedeckt und es durch die Rippen, Fleisch und Haut, die über ihm liegen, vor Verletzungen bewahrt? Wer hat zwei Röhren in der Kehle geschaffen, die Luftröhre, die mit der Lunge verbunden ist und aus der die Stimme kommt, und die Speiseröhre, über die das Essen in den Magen gelangt? Und wer hat in der Kehle einen Deckel erschaffen, damit die Nahrung nicht in die Lunge gerät und der Mensch erstickt? Wer hat die Lunge dazu bestimmt, das Herz zu kühlen, damit es während seines ständigen, ununterbrochenen Arbeitens nicht aufgrund von Erhitzung versagt und der Mensch stirbt? O Mufassal, denke über alle Bestandteile des menschlichen Körpers und über ihre Bestimmung nach. Die Hände, die zum Arbeiten da sind, und die Beine, die dem Laufen dienen, die Augen, die dem Laufen und dem Sehen dienen, der Mund, der zur Nahrungsaufnahme dient, und der Magen, der zur Verdauung da ist, die Leber, die zur Reinigung dient, und die Öffnungen und Ausgänge des Körpers für seine Ausscheidungen. Wenn du gründlich über alle Bestandteile des Körpers nachdenkst, wirst du sehen, dass jeder Teil aufgrund eines Zweckes und einer klugen Vorausplanung und für die Dauerhaftigkeit erschaffen wurde. An einer anderen Stelle in der Abhandlung Tauhid Mufassal widmet sich Imam Sadiq, Friede sei mit ihm, den wunderbaren Geheimnissen, die im Wechsel von Tag und Nacht liegen. Imam Sadiq sagt, O Mufassal, denk wegen dem Auftreten und dem Wechsel von Tag und Nacht über den Sonnenaufgang und den Sonnenuntergang nach. Würde die Sonne nicht aufgehen, so würde es mit der Welt völlig zu Ende sein und die Menschen wären nicht in der Lage zu leben und ihre Angelegenheiten zu erledigen. Die Welt wäre ein dunkler Ort und würde ihnen schaden. Ohne Licht wäre das Leben nicht angenehm und sie würden keine Freude daran haben. Denk über den Sinn des Sonnenunterganges nach. Gäbe es keinen Sonnenuntergang, dann kämen die Menschen nicht zur Ruhe. Dabei brauchen sie doch vor allen Dingen Ruhe, und es ist notwendig für sie, dass Körper und Seele und die Sinne ausruhen und das Verdauungssystem eine Gelegenheit findet, die Nahrung zu verarbeiten und sie allen Teilen des Körpers zuzuführen. Gäbe es keinen Sonnenuntergang, so würde die Gier der Menschenkinder sie veranlassen, immer zu arbeiten, und ihr Körper würde versagen. Viele Menschen würden, wenn die Nacht nicht anbrechen und keine Dunkelheit über sie hereinbrechen würde, aus Gier und wegen Streben nach Besitz überhaupt nicht ausruhen. Und die Erde würde, wenn der Sonnenuntergang nicht wäre, unter der ständigen Sonnenbestrahlung verbrennen, und alle Lebewesen, von den Pflanzen bis zu den Tieren, würden durch die Hitze vernichtet werden. Also hat Gott, der Weise, es so vorgesehen, dass die Sonne mal aufsteigt und mal sich verbirgt, damit sie wie eine Leuchte ist, welche die Menschen in ihrem Haus anzünden, um zu arbeiten, und welche sie löschen, um zur Ruhe zu kommen. Das durch Auf- und Untergang der Sonne entstehende Licht und die Dunkelheit, welche einen Gegensatz zueinander bilden, gehorchen Gott und gewährleisten gemeinsam das Wohl und die Beständigkeit der Welt. Die Ausführungen Imam Sadiqs, Friede sei mit ihm, über die wunderbaren Erscheinungen des Geschöpfes Mensch und der Schöpfungswelt lenken Geist und Seele in Richtung Glauben an den einen Gott und zur Gotterkenntnis. Das Buch Tauhid Mufassal wurde übrigens ins Englische übersetzt.
Hier ist Teheran, Sie hören die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, nun geht es weiter mit dem Musikstück unter dem Namen Mu'jazeh-e Sharqi mit der ungefähren Übersetzung Wunder des Ostens von Manoucheher Toherzadeh. Viel Spaß!
تکرار نبودن باور آینه ها جرأت انکار نبودن بودنت معجزه شرقی باران و آتش تو نبودی روز و شب این همه تبدار نبودن تو نه سحری تو نه جادو نه سرابی میدونم تو نه آغاز یه رویان یه خوابی میدونم تو همون آیت نوری توی شبهای سیاه توی آوار تباهی تو امیدی تو پناه گرچه هنوزم فاصله ها خورشید و از من میگیره اما نزار این شب زده باز تو تن ظلمت بمیره ثانیه ها ثانیه ها وسعت فریاد منه کاری بکن کاری بکن فرصت میلاد منه با تموم خستگیام با همه دلبستگیام با تموم خستگیام با همه دلبستگیام لب خاموشم تو رو چون شعری واسه فریاد کم میاره تو کویر تشنه روح من بگو باز بارون بباره تو این ثانیه ها معنی تکرار نبودن باور آینه ها جرأت انکار نبودن بودنت معجزه شرقی باران و آتش تو نبودی روز و شب این همه تبدار نبودن تو نه سحری تو نه جادو نه سرابی میدونم تو نه آغاز یه رویا نه یه خوابی میدونم تو همون آیت نوری توی شبهای سیاه توی آوار تباهی تو امیدی تو پناه گرچه هنوزم فاصله ها خورشید و از من میگیره اما نزار این شب زده باز تو تن ظلمت بمیره ثانیه ها ثانیه ها وسعت فریاد منه کاری بکن کاری بکن فرصت میلاد منه با تموم خستگیام با همه دلبستگیام با تموم خستگیام با همه دلبستگیام لب خاموشم تو رو چون شعری واسه فریاد کم میاره تو کویر تشنه روح من بگو باز بارون بباره
Verehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit unserem Sonderbeitrag Westen setzt unversöhnliches Vorgehen gegen den Propheten der Barmherzigkeit fort. Gute Unterhaltung.
Gott sagt im Heiligen Koran, im Vers 107 der Sure 22 Al-Anbiya, die Propheten, über die Persönlichkeit und Mission des Heiligen Propheten des Islam, Friede sei mit ihm, und wir haben dich nur als Barmherzigkeit für die Weltenbewohner gesandt. Mit anderen Worten, der geehrte Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, ist eine Barmherzigkeit für alle Menschen, in jedem Zeitalter und an allen Orten, und es besteht keine Notwendigkeit, nach ihm einen anderen Propheten zu entsenden. Der letzte Prophet ist eine Glückseligkeit für die Menschen in beiden Welten. Das beruht darauf, weil die von ihm überbrachte Lehre Elend, Tyrannei und Korruption beendet, und es kommt schließlich zur Herrschaft der Gerechtigkeit in der Welt und ewigem Segen im Jenseits. Das Wort Weltenbewohner in diesem Koranvers hat eine so umfangreiche Bedeutung, dass sie alle Menschen zu allen Zeiten einschließt. Und daher wird dieser Vers als Zeichen dafür angesehen, dass Prophet Mohammed der letzte aller Propheten ist, weil er Barmherzigkeit und Rechtleitung für alle Menschen, auch der zukünftigen Generationen, bis zum Ende der Welt ist. Ayatollah Makarem Shirazi sagt hierzu: In der heutigen Welt, in der Unmoral, Korruption, Zerstörung, Unterdrückung und Tyrannei überall zu sehen sind, das Kriegsfeuer an allen Ecken und Enden brennt und die Klauen der tyrannischen Machthaber die Kehlen der Unterdrückten umklammern. In einer Welt, in der Ignoranz, Unmoral, Verrat, Unterdrückung, Tyrannei und Diskriminierung tausende Probleme verursacht haben, ist die Bedeutung der Barmherzigkeit für alle Weltenbewohner klarer denn je. Welche Barmherzigkeit kann größer sein als die, dass er einen Plan mit sich gebracht hat, der dieses Desaster, Unglück und Elend beendet, wenn man sich daran hält. Er und seine Anweisungen und sein Plan und seine Moral sind allesamt Barmherzigkeit für jeden. Und die Fortsetzung dieser Barmherzigkeit wird schließlich in der Herrschaft der Gerechtigkeit auf der Erde enden. Trotz der leuchtenden Präsenz des heiligen Propheten des Islam, der sogar von vielen westlichen Gelehrten als eine der größten Persönlichkeiten der Menschheitsgeschichte anerkannt wird, und seiner einzigartigen Rolle bei der Entwicklung der Weltgeschichte, zeigt ein Blick auf die Ereignisse in der westlichen Welt jedoch, dass dort immer ein unversöhnlicher Ansatz gegenüber dem Islam und seinem geehrten Propheten gewählt wurde. In der westlichen Welt wurden die Bemühungen darauf ausgerichtet, seinen Charakter und seine Heiligkeit in Frage zu stellen. Dieser Versuch bestand im 19. und 20. Jahrhundert nach Christus eher darin, in den Büchern einiger europäischer Orientalisten ein verzerrtes Bild vom Propheten des Islam zu präsentieren und sein Vorgehen zu kritisieren, um somit seine Mission zu leugnen und ihn wie einen gewöhnlichen Menschen darzustellen. Im 21. Jahrhundert nun erleben wir eine systematischere und umfassendere Anstrengung des Westens, den Islam und seinen heiligen Propheten im Kontext des Phänomens der Islamophobie und gar der Islamfeindlichkeit zu bekämpfen. Ein aktuelles Beispiel hierfür ist der Versuch einiger europäischer Zeitschriften, den heiligen Propheten zu beleidigen und zu verspotten. Hierbei tritt insbesondere das französische Satiremagazin Charlie Hebdo in den Vordergrund, das mehrfach beleidigende Karikaturen des geehrten Propheten Mohammed veröffentlichte, ohne die weltweiten Proteste der Muslime zu beachten. Der Grund für diese groß angelegte anti-islamische Kampagne ist die Angst der westlichen Regierungen vor der raschen Verbreitung des Islam in Europa. In Frankreich zum Beispiel, das zum Zentrum anti-islamischer Aktivitäten in Europa geworden ist, sind etwa 10% der Bevölkerung Muslime. Und gleichzeitig wächst der Islam in diesem Land rasant. Dies hat sowohl zur Besorgnis der Politiker als auch der katholischen Kirche in Frankreich geführt. Gleichzeitig zeigen die jüngsten anti-islamischen Maßnahmen in europäischen Ländern im Jahr 2020 insbesondere das Verbrennen des Heiligen Korans in Schweden und die erneute Veröffentlichung der beleidigenden Karikaturen durch das französische Satiremagazin Charlie Hebdo, dass anti-islamische Strömungen sich nun mehr anstrengen, den Islam zu bekämpfen und ein obszönes Bild von dessen heiligen Propheten zu geben. Diese islamfeindlichen Strömungen werden von Rechtsextremisten angeführt. Aufgrund von einigen Entwicklungen wie der Wirtschaftskrise in Europa seit 2008 und der gegenwärtigen beispiellosen Rezession, die durch die Coronavirus-Pandemie und die Covid-19-Krankheit verursacht wurde, sowie wegen des Zustroms von Flüchtlingen, die mehrheitlich Muslime sind, haben sie es geschafft, die öffentliche Meinung in Europa für sich zu gewinnen und dadurch ihre Position schrittweise zu verbessern und ihre islamfeindlichen Aktionen auszuweiten. Der Studie einer Stiftung für politische, wirtschaftliche und soziale Forschung im September 2019 zufolge hat die Entstehung des Rechtsextremismus in Europa eine dramatische Zunahme der Islamfeindlichkeit und einer Bedrohung der europäischen Sicherheit und Stabilität verursacht. Laut dem Politikexperten Nusratullah Tajik hat dies dazu geführt, dass muslimische Gemeinschaften, die sich im Westen früher sicher fühlten, sich jetzt nicht mehr sicher fühlen und unter dem Druck der Islamophobie leiden. Einen wichtigen Beitrag hierzu leistet die uneingeschränkte Unterstützung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron für islamfeindliche Aktionen, wie die Veröffentlichung beleidigender Karikaturen des heiligen Propheten unter dem Vorwand der Meinungsfreiheit, insbesondere auch der Blasphemiefreiheit in Frankreich. Dieser falsche Ansatz und das Beharren auf seiner Fortsetzung haben in verschiedenen Teilen Frankreichs zu Gewalttaten geführt und dieses große europäische Land in Angst und Schrecken versetzt. In diesem Zusammenhang war der 29. Oktober 2020 ein blutiger Tag in Frankreich. Bei dem ersten Vorfall, der um 9 Uhr in der Stadt Nizza in Südfrankreich erfolgte, griff ein mit einem Messer bewaffneter Mann Menschen in der Kirche Notre-Dame an. Nach dem Vorfall bestätigte die östliche Polizei den Tod von mindestens 3 Menschen und die Verwundung mehrerer weiterer Personen. Lokale Medien berichteten später, dass die Polizei in der südostfranzösischen Stadt Avignon einen weiteren mit einem Messer bewaffneten Mann erschossen habe, der sich als Mitglied einer rechtsextremen Gruppe herausstellte. Am Abend dieses Tages verhaftete die Polizei in der Stadt Lyon einen Mann mit einer Schusswaffe, der ebenfalls einen Angriff durchführen wollte. Im saudi-arabischen Jeddah hat die Polizei an diesem Tag bekannt gegeben, dass sie einen saudischen Staatsbürger festgenommen habe, der einen Wachmann des französischen Konsulats in Jeddah mit einem Messer angegriffen hatte. Auf die negative Wirkung seiner islamfeindlichen Stellungnahmen zu achten, bezeichnete der französische Präsident den Messerangriff in Nizza erneut als Terroranschlag der Islamisten und sagte, Frankreich werde bei der Verteidigung seiner Werte nie nachgeben. In Wahrheit haben Macrons wiederholte anti-islamische Stellungnahmen zur Verteidigung der Veröffentlichung beleidigender Karikaturen des heiligen Propheten des Islam und sein Bestehen auf anti-islamischen Gesetzesentwürfen Frankreich an den Rand von Spannungen und Unsicherheit geführt. Laut Sayyid Hadi Burhani, einem Experten für westasiatische Angelegenheiten an der Universität Teheran, ist Frankreich eines der freiesten Länder, wenn es darum geht, islamische Werte zu beleidigen und islamfeindliche Maßnahmen zu ergreifen. Die aktuellen Ereignisse haben auch die Aufmerksamkeit des iranischen Außenministers Mohammad Javad Zarif auf sich gezogen. Und er schrieb in einem Tweet, in dem er den Angriff in Nizza verurteilte, dieser eskalierende Teufelskreis von Hass, Hetze und Gewalt muss durch Logik und Rationalität ersetzt werden. Jeder sollte wissen, dass Extremismus nur zu mehr Extremismus führt und dass Frieden nicht durch böse Provokationen erreicht werden kann, betonte er. Macrons Rechtfertigung der Beleidigung islamischer Heiligkeiten unter dem Vorwand der Meinungsfreiheit ist auch in Frankreich selbst auf große Kritik gestoßen und Blasphemie wurde in vielen Ländern der Welt unter Strafe gestellt, sogar in einigen Ländern mit säkulären Systemen, die auf der Trennung von Religion und Politik beruhen. In der Tat verfolgen Macrons Position und sein Versuch, den Islam mit Terrorismus gleichzusetzen und ein gewalttätiges Gesicht von ihm zu zeichnen, das Ziel, ein falsches Bild von dieser Himmelsreligion zu geben und eine neue Entschuldigung zu finden, um den Druck auf die Muslime in Frankreich zu verstärken und die Islamfeindlichkeit fortzusetzen. Dabei haben islamische Persönlichkeiten ausdrücklich Macrons Anschuldigungen zurückgewiesen. Sayyid Hassan Nasrullah, der Generalsekretär der libanesischen Hisbollah, betonte, dass Muslime keine Beleidigung des Propheten akzeptieren könnten und verurteilte gleichzeitig den Vorfall im französischen Nizza. Dieser Fall darf nicht dem Islam, der das Töten unschuldiger Menschen verbietet, zugeschrieben werden. Die französischen Verantwortlichen können nicht die Muslime für das Verbrechen in Nizza verantwortlich machen, sagte Nasrullah. Er stellte die Frage, ob es richtig wäre, alle Christen für ein solches Verbrechen verantwortlich zu machen, wenn dies ein Christ getan hätte. Aber leider machen die französischen Behörden dies mit dem Islam und den Muslimen. So der Generalsekretär der libanesischen Hisbollah und er fügte hinzu, die Vereinigten Staaten begehen heute weltweit Massaker und geben zu, Hunderttausende im Zuge ihrer Kriegstreiberei getötet zu haben. Aber beschuldigen Muslime Christen wegen diesen Verbrechen, weil der US-Präsident ein Christ ist? Diese wichtige islamische Persönlichkeit im Libanon weist in Wahrheit auf einen Trugschluss hin, der vom Westen immer wieder gemacht wird, indem Terrorakte einer sehr kleinen Zahl von Takfiri-Extremisten allen Muslimen und dem Islam zugeschrieben werden, woraufhin alle Muslime zu Unrecht als Terroristen und als gewalttätig gebrandmarkt werden. Sie gehen sogar so weit, dass sie den Begriff islamischer Faschismus verwenden.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, für heute sind wir nun am Ende unseres Programms angekommen. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@pastoday.com und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Alles Gute und bis morgen.